Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
GT Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast, wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt. Hier auf meinsportpodcast.de. Präsentiert von Virtual Racing School, dein Partner für Simracing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com. Virtual Racing School, das System für Champions. Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de. Und es war eine volle Woche. Wir reden am Anfang über die FIA WEC von Portimao, gehen dann nach Amerika zu dem Rennen von Long Beach der IMSA und reden ausführlich dann am Ende über die Nürburgring Langstreckenserie. Damit heiße ich euch herzlich willkommen hier zur neuesten Ausgabe. Ja, und das mit, wie gesagt, immer noch einer pickepackevollen Sendung mit eben, wie schon gesagt, FIAWC, IMSA und Nürburgring Langstreckenserie, kümmern uns dann später noch zum kleinen Teil dann auch noch zu den DTM-Testfahrten. Schauen aber erstmal auf die FIAWC, auf das 6-Stunden-Rennen von Portimao und gehen da, ja, etwas verkürzt, ich sage jetzt mal, in das Rennen hinein. Für Toyota war es mehr oder weniger fast schon ein ungefährdeter Sieg durch das Auto mit der Nummer 8, das Auto mit rund um auch Sebastian Buemi, Brandon Hartley und Ryu Hirakawa. Das Auto damit mit dem ersten Saisonsieg beim Rennen von Sebring, ja, das Schwesterauto dort, erfolgreich über die 6-Stunden-Distanz. Wichtig aber hier dabei, ja, fast schon zu erwähnen, ist eigentlich diese Kuriosität, durch das dieses Rennen eigentlich dann auch im Nachhinein natürlich bestimmt worden ist, nämlich über das des Sensors. Die 7 musste ja in der Anfangsphase des Rennens, Anfang bis Mitte des Rennens, mussten sie ja die Antriebswelle tauschen. Denn dort wurde ein Sensordefekt festgestellt. Dieser Sensor gilt ja für die FIA zur Überprüfung des Fahrzeugs, dass man auch die richtige Leistung abruft und da nicht je nachdem zu viel nutzt, um natürlich auch diese Stint-Energie, die man ja von der BOP festgeschrieben bekommt, dann auch richtig einsetzt. Das war bei der Toyota-Gazoo-Mannschaft mit der 7 wohl nicht der Fall. Dort musste man tatsächlich dann die Antriebswelle tauschen und da man nicht dann eher einfach diesen Sensor tauschen kann, sondern das ja in einem ganzen Verbund machen muss, ist da natürlich super viel Zeit verloren. 7 Runden hat man dort verloren auf das führende Fahrzeug, eben das Schwesterfahrzeug mit der 8. Und damit war der Sieg natürlich für Conway, Kobayashi und Lopez natürlich unangreifbar. Ähnliches passiert ist aber tatsächlich bei Peugeot, denn dort hatte man ähnliche Probleme, wenn nicht sogar die gleichen Probleme. So kam das im Endeffekt im Nachhinein raus. Da hat sich Peugeot auch selber zugeäußert zu dem Thema, dass man eben auch mit Sensorproblemen zu tun hatte. Das hatte man mit der FIA eben auch so gemeldet, also diesen Torque-Sensor. Darum geht es eben darum, dort musste man tatsächlich kein Driveshaft nutzen, diesen ACO-Sensor, der dort genutzt wird, ist im Default-Mode weitergefahren, also quasi ohne wirklich direkt zu messen, und das wirft einige Fragen auf natürlich, und so möchte natürlich auch, dass Toyota dies geändert wird, denn natürlich kann es nicht sein, egal wie stark oder egal wie schwach in dem Sinne dann in dem Fall aktuell Peugeot ist, da kommen wir gleich noch zu sprechen, kann es natürlich nicht sein, dass es dort natürlich Zünftstoff gibt. Peugeot, wie gesagt, durfte weiterfahren, musste eben nicht an die Box und die Antriebswelle tauschen. Toyota musste dies machen. Also das Auto dort betroffen war ja von Duval, Meneses und Müller. Also auch noch das Auto, was in der Wertung besser platziert war. Und das Auto mit Platz 5, also kann man natürlich auch damit argumentieren, dass man fast schon dem 51er-Wagen und natürlich ja dem restlichen Wagen natürlich dort auch die Plätze dadurch quasi auch ein bisschen geklaut hat, wenn man überlegt natürlich, dass ja bei einem ähnlichen Vorfall sicherlich, wie wir es ja auch gesehen haben, bei Toyota dort dieser Sensor getauscht werden muss, beziehungsweise dadurch da direkt die Antriebswelle, und bei Peugeot muss das nicht gemacht werden. Wie gesagt, es konnte im Default-Mode weitergefahren werden, deshalb ist es schon extrem ja, krass. Dieser Zeitpunkt des Defekts war ja natürlich extrem ausschlaggebend für Toyota, denn man hat ja, wie gesagt, komplett den Anschluss an die Spitze verloren. Deshalb, ja, in dem Sinne schon extrem hart. Peugeot durfte ja eben weitergefahren und da wird sich der japanische Hersteller dazu noch äußern und dass das abgelehnt wurde, und natürlich will man sich da natürlich auch in dem Sinne, ja, das besser zu machen, denn es stehen ja auch noch andere Rennen an. Dieser 11-Minuten-Stop, den natürlich Toyota hatte, wollen andere in dem Sinne natürlich auch haben, in dem Sinne, dass es halt einfach für jeden gleich ist. Das ist ähnlich, ich sag jetzt mal so, wenn ein Unfall passiert und einer kriegt eine 5-Sekunden-Strafe und der andere kriegt eine 10-Sekunden-Strafe, obwohl die Unfälle oder das Verursachen eines Unfalls in dem Bezug dann ähnlich abgelaufen ist. Also das kann natürlich auch nicht sein, dass natürlich dort in zweierlei Maße gemessen wird, egal wie stark dieses Auto ist, egal in welcher Position Peugeot oder Toyota gefahren ist. Da zeigt man wieder so ein wenig, wie man dort es sich beim ACO dann hält. Ich hoffe mal, dass sich diese Vermutung nicht bestätigt, aber zumindest ein Anfangsverdacht besteht natürlich, was das Thema Sensor angeht bei der ACO und jetzt mit Peugeot. Blicken damit nochmal direkt aufs Rennen, auf die Stint-Analyse, und da muss man wirklich sagen, Toyota extrem stark vorne, konnten ja in der Anfangsphase gut 5 Sekunden teilweise pro Runde, wenn man wirklich gepusht hat, gut machen. Das war natürlich so ein Tempo, den Ferrari und auch Porsche nicht in dem Zug mitgehen konnten. Peugeot erst gerade recht nicht, konnten zwar besser performen als noch bei den 8 Stunden von Sebring, also bei den 1000 Meilen, aber es ist immer noch so, dass Peugeot in dem Sinne noch weit von dem entfernt ist, wo man sich eigentlich sicherlich hätte sehen wollen. Schauen daher gerne nochmal auf die Anfangsphase. Dort das Rennen in den ersten 3 Stunden 56 geht natürlich klar an Toyota. Dort die Durchschnittszeit von 1 Minute 34,2. Bei den anderen ist es 1 Minute 38,5. Also das zum zweitplatzierten Ferrari. Also wie gesagt, 4 Sekunden sind es teilweise, wenn nicht sogar noch mehr. Der dahinter fahrende Porsche war tatsächlich noch ein bisschen schneller, konnte es aber tatsächlich direkt auf der Strecke nicht wettmachen. Besser hingegen war es tatsächlich für Cadillac, 1:35.060 im direkten Zinnvergleich mit Toyota, sind dadurch die Mannschaft, die neben natürlich der 7 dort am besten aufgestellt sind. Wenn wir weiter auf die Stints gucken, natürlich, das ist so der erste Rennteil, den wir dort analysieren können, und der zweite Rennteil mit 1:34.4, 1:34.9, das hat sich so ein bisschen bestätigt, was Ferrari damit genannt hat. Man konnte tatsächlich im letzten Renndrittel etwas besser gegenüber Toyota ankämpfen. Klar, jetzt kann man natürlich auch sagen, Toyota musste nicht mehr alles zeigen, das stimmt natürlich auch, aber man hat in den Interviews gegenüber dem Live-Feed, dem World-Feed gesagt, dass man, ja, wenn es kälter wird, uns das eher in die Karten spielt und dadurch wir ein bisschen bessere Performance leisten können. Das war unter anderem Antonio Fuoco, der das gesagt hat. Und damit, ja, hat sich eben dieses Fable natürlich auch bestätigt mit eben diesem Durchschnittszeit von 1:34.6, Toyota mit 1:34.4 und 1:34.9 in diesem letzten Stint. Also kommt man so kumuliert auf eine Zeit von 1:34.7, 1:34.6, aber das immer noch in dem Sinne ja, auf ähnlichem Niveau wie Ferrari, aber natürlich in der Anfangsphase, wenn man überlegt, in der ersten Rennhälfte ist man ja rund fast 4 Sekunden schneller pro Runde als der Rest, als auch Ferrari, ist es schon sehr heftig. Für Porsche war es ein Rennen tatsächlich, das einigermaßen ganz gut lief. Man hatte sich so ein bisschen über die Boxenstops ein bisschen nach vorne gefahren, denn von der reinen Pace her 1.37.1, 1.36.6 war tatsächlich grundsätzlich Cadillac ein bisschen besser mit 35.4 und 35.1 in der Durchschnittszeit. Bis zum Ende hin auch konnten sie es durchhalten, also Cadillac im Endeffekt mit einem Lupenreinrennen gefahren. Von daher Porsche da extrem stark gemacht, das mit der Stint-Aufteilung das so hinbekommen, dass es natürlich auch so perfekt gepasst hat. Also da die ersten vier dort tatsächlich sehr nah, zumindest Porsche und Cadillac hätten sich sicherlich auch Platz 3 und 4 in einer anderen Konstellation natürlich auch, wie das Rennen verlaufen wäre, mit vielleicht potenziell mehr Safety-Car-Phasen oder mit grundsätzlich mehr Safety-Car-Phasen natürlich besser damit aufteilen können, beziehungsweise man hätte da sicherlich ein bisschen mehr nach vorne aufschließen können. Aber wie gesagt, die Grundpace bei Cadillac ist natürlich da. Das ist bei Peugeot noch nicht so der Fall. Hat im ersten Stint mit 1.37.2 angefangen. Natürlich musste man sich natürlich noch mehr durch den Verkehr kämpfen. Deswegen ja diese Zeit noch so ein bisschen, ja, zwar immer noch relativ konkurrenzfähig, aber anderswo nicht so zum Ende des Stints oder zum Ende des Rennens, ja, 1.36.5, 1.36.7, da ist ja halt eben diese extreme Steigerung nicht da, die vielleicht andere Hersteller haben, wie Ferrari, wie eben Porsche und wie auch Cadillac, die zumindest Porsche und Cadillac ja auf dieses LMDH, auf dieses amerikanische Modell setzen und Ferrari eben selber entwickelt. Und da kann man natürlich sagen, Ferrari aktuell in der Formel 1 haben damit mehr Erfahrung, haben damit im Endeffekt ja auch mehr dieses Leistungssteigerungsprinzip damit noch mehr in der Hand und wissen natürlich, wie Aerodynamik genau in diesem Fokus funktioniert. Das muss sich natürlich Peugeot noch gerade mit diesem speziellen Konzept noch vielleicht ein wenig erarbeiten. Da schauen wir noch auch direkt mal auf die Nicht-Hybrid-Fahrzeuge. Glickenhaus in dem Sinne ja fast schon konkurrenzlos unterwegs gewesen, haben ja teilweise zu kämpfen gehabt, gegenüber auch der LMP2 vorbeizufahren. Deshalb ja der Platz an deren Seite als schlechtester Nicht-Hybrid-Fahrzeug auf Platz 8 und der Floyd Vanwall mit Dillmann, Guerrieri und Villeneuve ja mit Bremsdefekt ausgefallen. Das ist ja rund 1 Stunde und 10 vor Rennende mit dem heftigen Abflug. Schauen wir noch in dem Sinne und machen damit fast schon die Hypercar komplett auf die schnellste Rundenzeit. Die kam von Mike Conway direkt in der Anfangsphase mit 1.37.135. Und da sieht man, wie gesagt, wenn wir da auf die anderen schnellsten Rundenzeiten schauen, die kommen aber tatsächlich erst am Ende des Rennens. Mike Conway mit der schnellsten Zeit in Runde 3. AF Corse Ferrari mit der 50 mit 1.37.4. In der 108. Runde Porsche mit der 6 mit der 210. Runde mit der besten Zeit mit 1.33.3 und Cadillac mit der 122. Runde, man hat 6 Boxenstops gemacht, Entschuldigung, das ist eine Zeile verrutscht, mit 1.33.077 konnten quasi so ein wenig, also konnten zumindest gegenüber Porsche ein wenig die Pace damit bestimmen und damit von den LMDH-Fahrzeugen das schnellste damit auftreten. Peugeot schauen wir natürlich doch auf die schnellste Rundenzeit. Platz 5, ja, für die herausgesprungen mit der 41. Runde 1.33.944. Also wie gesagt, da muss man natürlich sagen, bei Peugeot, da ist wie gesagt noch einiges offen. Da muss man einfach schauen, wie sich das dort verhält. Denn, ja, wie gesagt, unterschiedliches Konzept. Man kannte sich nicht so im Rennen steigern und das wird sich sicherlich, oder hoffen wir mal einfach mal, darauf ändern. Hatten wir jetzt auch eine spezielle Lackierung für das Rennen von Le Mans angekündigt. Also da sollte es dann sicherlich auch etwas besser laufen. Zumindest aus Sicht natürlich der Peugeot-Fans. Schauen weiter auf die LMP2. Hart umkämpft natürlich wieder diese Klasse. Gab es viele unterschiedliche Positionskämpfe. Prema Racing war zwischenzeitlich ziemlich stark, hätten auch sicherlich dieses Rennen gewinnen können, aber zum Ende hin, nach diesem Safety Car und so ein wenig auch nach dem letzten Boxenstopp, konnte man die Spur nicht mehr finden bei Danny Quir, deshalb nur Platz 4 in dem Sinne. Gewonnen ja United Autosport mit Josh Pearson, Guido van der Herde und Olivier Jarvis. Dort hatte man ja Probleme mit dem Funk. So wusste man nicht so recht, wie man eigentlich im Rennen steht, wie viele Runden da noch zu fahren sind. Olivier Jarvis aber das Rennen tatsächlich dann doch relativ kontrolliert noch zu Ende gefahren. Zwar kam das Schwesterfahrzeug mit Le Bon, Hansen und Hanley zwar um 0,684 Sekunden näher. Das somit das ja, das ist das knappste LMP2-Finish in der WEC-Geschichte. Aber da es sich um einen Teamkollegen handelt, muss man natürlich sagen, da sicherlich auch so ein wenig Vorsicht walten lassen, dass man dort diesen Doppelsieg eben absichert. Platz 3 sicherte sich dann die WRT-Mannschaft mit Rui Andrade, mit Robert Kubica und Louis de Letras. Platz 3 sprang für das Team hinaus mit 5 Sekunden Abstand. Da hatte man sich ja noch vorbeigekämpft an dem Bremer Auto mit der 63, die ja auf 4 gelandet sind. Platz 5 an die Herzteam Jota-Mannschaft. Muss man sagen, nach Sebring kam da nicht mehr allzu viel von Jota. Beckmann, Yeye Fei, Da Costa auf dem Fahrzeug zu sehen. Aber wie, da muss man einfach sagen, gut, vielleicht kam das Favor Sebring so ein bisschen mehr entgegen tatsächlich. Da war auch ein bisschen mehr, ich sag's mal, Verschiebung im Feld aufgrund von Safety-Car-Phasen und auch Fulcos Yellow der Fall. Das war ja jetzt in dem Sinne hier in Portimao nicht der Fall. Das war ein doch sehr gesittetes Rennen. Platz 6 ging dann an das zweite Auto von Prema Racing mit Organ, Correa und Fiscal. Platz 7 dann an das zweite Auto von Team WRT mit Gelal, Habsburg und Freins. 8 das zweite Auto von Jota, Heinemann, Hansen, Fittipaldi und Olivier Rasmussen. Platz 9 an die Alpine 11 Mannschaft. Da sieht man aktuell auch noch relativ wenig mit Vaxivier, Canal, Melesi. Und Platz 10 an die Inter-Europol Competition Mannschaft. Die hatten auch noch viele Fights tatsächlich, die sie uns dann gezeigt haben, aufgrund der schönen Inboard-Kamera, die uns dort die WEC geliefert hat, mit Schmierowski, mit Scherer und Costa, die sich auf diesem Auto das eben geteilt haben. Platz 10 herausgesprungen. Machen wir noch die WEC fertig mit den LMGT-AM-Fahrzeugen. Da war es ja auch ziemlich knapp. In der Anfangsphase weiterhin Ben Keating, Varon und Katzberg ja ziemlich stark. Die Iron Dams Mannschaft mit Bouvier, Gatting und Frey. Das waren ja in dem Sinne so zwei Autos, die sich dort um Platz 2 und 3 gekäppelt haben. Früh weggefahren ist tatsächlich hingegen das Richard Mill AF Corsa Auto mit Perez Compang, Vido und Rovera. Die sind ja auch ziemlich stark. Also das sind im Endeffekt die drei Autos, die sich sicherlich um den Titel fighten werden in dieser Saison. Zu Richard Mill Racing gab es ja beim letzten Rennen ja eine unglückliche Story, dass man ja nach rund 3 Runden war es ja, dass man dort die Siegel streichen musste nach dem Unfall ja in der ersten Kurve. Von daher war das so ein bisschen natürlich mit Unglück versehrt. Aber wie gesagt, Perez Compang machte da am Anfang ziemlich Druck. Während der Verkehr dann kam, schmilzte der Abstand. Corvette Racing und auch die Iron Dams Porsche kam dann ziemlich nah ran und das verfestigte sich dann über das Rennen hinaus. Dort musste man aber aus Sicht der Iron Dams Mannschaft dann federn lassen. Dann kam es aber am Ende des Rennens zu einem Fight zwischen Corvette Racing und Richard Mill AF Corse, Rovera und Katzberg, die sich am Ende dort gefightet haben. Und dort dann tatsächlich auch zum mit des knappesten GTE Finish kam, 0,260 Sekunden zwischen den beiden. Die schnellste Runde kam tatsächlich von Alessio Rovera in der 199. Runde, also 7 Runden vor Ende des Rennens. Und auch die Stint-Werte sind dann doch ähnlich gewesen am Anfang, wenn wir da auch drauf schauen. 43,4 bei Corvette Racing, 43,1 bei Richard Mill AF Corse und 43,0 bei Iron Dams. Also wie gesagt, das sind Autos, die dann eben um die Meisterschaft kämpfen werden. Natürlich, wenn es ums Boxenstops und Co. angeht, dann wird sicherlich natürlich auch das Rennglück hier und da mal zugreifen und zuschlagen, aber das ist ja oftmals ja dann auch unvermeidbar, wenn man das so sieht, wie das teilweise ja auch so funktioniert, aber das sind einfach Sachen, die gehören in dem Sinne einfach dazu. Wie gesagt, der Sieg für Corbett Racing ist in dem Sinne ein Back-to-Back-Sieg für Keating, Varon und Katzberg. Und Perez Compagne, Vadeau und Rovera dürfen stolz sein mit Platz 2, hat damit im Endeffekt ja auch die Alundems-Mannschaft geschlagen mit Buffy, Gatting und Frey, die ja auch in den letzten Rennen ziemlich stark waren. 4 und 5 gehen an jeweils AF Corse, Flor, Castellacci und Rigaud und Alessi mit Mann und Depau dann auf 5. Machen damit in dem Sinne einen Schlussstrich darüber, machen aber nochmal einen Blick auf natürlich die Meisterschaft. Dort führt in der GT-AM-Wertung Katzberg, Varon und dann das Auto mit Ben Keating mit 64 Punkten. Hat man eingeheimst natürlich für Frey, Bovee und für Gatting auch in dem Sinne ein schlechtes Rennen. Auch von Sebring, da hat man ja nur 6 Punkte nach Hause geholt mit diesem einen Pole-Punkt. Also fehlen da richtig viele Punkte natürlich. Man hat aktuell nur 22 Punkte, ist auf Platz 6. Und ja, das ist natürlich super ärgerlich, wenn natürlich man da auf einem ähnlichen Pace unterwegs ist wie Keating, Katzberg und Varon. Da werden sicherlich noch einige Rennen, je nachdem mit Ausfall oder einfach mit einer besseren Strategie nötig sein, um da auf die Meisterschaft anzugreifen. Denn Christian Rieth, Julian Antlauer und Mikkel Pedersen sind Zweiter. Das aber mit gut 31 Punkte Rückstand. Genauso auch wie dann das Auto, das danach kommt, Simon Mann, Ulzi Depau, die auf 3 kommen, 5 Punkte weniger haben als Julian Antlauer und Mikkel Pedersen, aber natürlich auch einen riesen Abstand auf Platz 1. Franco Castellacci, Thomas Flor mit 27 Punkten, 1 Punkt dahinter und Daniel Sierra und Scott Africa mit Takeshi Kimura mit 24 Punkten. Also da ist es ziemlich knapp, aber natürlich Ben Keating, Nick Katzberg und Nicolas Varon mit einem fast perfekten Rennen, das Sebring Rennen ja mit mehr Punkte versehen, genauso auch wie dann später Le Mans wegen der Distanz eben einfach. Das wird sich eben dadurch ergeben. Da müsste die Konkurrenz einfach hoffen, dass Ben Keating, Nick Katzberg und Nicolas Varon sich dort ein bisschen gehen lassen in Le Mans oder ein bisschen Pech haben. Damit im Endeffekt ja auch sicherlich die Chancen auf die Meisterschaft da weiterhin bestehen lassen können. Frederik Lubin und Phil Hansen führen aktuell in der LMP2-Wertung. Dort liegt man 16 Punkte vor dem Sieg oder vor den zwei Platzierten, nicht den Siegern, keineswegs, vor dem Prema-Auto von Dani Quiert, Dorian Pen und Mirko Bortolotti. Platz 3 Philippe Albuquerque. Platz 4 dann an Louis Deletras, Robert Kubica und Rui Andrade. Platz 5 dann mit Josh Pearson und Olivier Jarvis. Jetzt fragt man sich natürlich, wo sind David Beckmann und Eddie Faye und natürlich dann Antonio Felix da Costa? Die zählen nicht dazu, denn die haben im Endeffekt ja nur Gaststarts gefahren. Deshalb bekommen die keine vollen Punkte oder bekommen einfach gar keine Punkte. Von daher ist da Frederik Lubin und Phil Hansen aktuell dort vorne in der Meisterschaft LMP2. Schauen natürlich auf die Meisterschaft natürlich auch der Hypercar-Wertung. Brandon Hartley, Yuri Hirakawa und Sebastian Buemi aktuell vorne, 53 Punkte, das 11 Punkte vor Antonio Fuoco, Miguel Molina und Niklas Nielsen, Platz 3 an José María López, Kimui Kobayashi und Mike Conway mit 40 Punkten aktuell dort versehen, also 2 Punkte Abstand nur auf Platz 2. Damit bleibt es aber weiterhin noch spannend, 13 Punkte trennen in dem Sinne die ersten 3 und da wird sicherlich dann auch spannend, wie es dann weitergeht in gut 14 Tagen, obwohl so ganz ist es ja auch nicht mehr, 1,5 Wochen in Spa-Francorchamps, gehen ja schon Samstag dort in das Rennen hinein, um dort dann den nächsten Sieger zu küren in der Ardennen-Achterbahn von Spa-Francorchamps. Machen ein kurzes Päuschen, reden danach über die IMSA WeatherTech Sportscar Championship und gehen dann natürlich auf dieses dramatische Finale ein, natürlich dieses Rennen von Long Beach. Vieles hatte es auch zu bieten wie die WEC und da auch dann richtig racetechnisch in diesem Supersprint von Long Beach. Kurz Päuschen, dann machen wir weiter hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vernimmt sich, was man will, dann viele Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Zurück aus der Pause hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Jetzt mit der ausführlichen Blick auf die IMSA WeatherTech Sports Car Championship. Ja, was war das denn wieder für ein Rennen, der IMSA WeatherTech Sports Car Championship auf dem Rennen von Long Beach? Und ja, enge Stadtkurse gehören ja in dem Zug nicht zum Teil der FIA WEC. Ich meine, da ist man natürlich eine Langstrecken-Weltmeisterschaft bei der Serie in dem Sinne, wie wir es ja haben. In der IMSA ist es ja so, dass man ja in dem Sinne national handelt und natürlich auf seine amerikanischen Rennstrecken zurückgreift. Und natürlich nutzt man da gerne die Wochenenden mit der IndyCar dazu. Hatten ja in der Vergangenheit zwei Rennwochenenden zusammen mit der IndyCar. Das ist ja in diesem Jahr etwas anders. Dort geht man ja jetzt nicht mehr mit dem Rennen von Detroit mit dazu. Das in diesem Jahr nicht dabei. Haben ja aber jetzt eben dieses Rennen gehabt von Long Beach. Und das hatte es mehr als nur in sich, dort auf der Pole ja zu sehen, das Auto von Wayne Taylor Racing Andretti, dort vorne das Auto eben rund um Ricky Taylor und Philip Albuquerque. Es war eine Doppelpole für Acura mit Meyer Shank Racing auf 2 mit Tom Blomqvist, Colin Brown und dahinter Bourdais mit dem Cadillac Racing mit der 01. Conrad Felipe und Nick Yaloli, damit das beste nicht-amerikanische Auto mit BMW auf Platz 4 und 5. Porsche im Qualifying hingegen verhalten auf Platz 6 mit Tandy und Jamini und Platz 8 mit Campbell und Nasre. Schlechter in dem Sinne, in Anführungszeichen, waren nur die Brilliant Engineering Cadillac-Mannschaft mit Pipo Dharani und Alex Sims auf der 7. Position. Hatten ja noch die GTD Pro und die GTD-Klasse dabei. Die LMP2 und LMP3 mussten zu Hause bleiben. Kein Wunder, denn die Strecke von Long Beach hat dann doch nicht so viel Platz. Da wirkt es dann doch mit in dem Feld, was wir hatten, auch schon voll genug. Jack Hawksburg, Ben Burnicott auf Platz 1, Ross Gunn und Alex Riberas auf 2 nach dem Qualifying und Klaus Bachler und Patrick Pele mit dem Pfaff Motorsports Porsche auf der 3. In der GTD-Klasse Hard of Racing mit Roman De Angelis und Marco Sörensen auf 1, Frontier Monte Carlo und Alan Tills auf 2 und die letzten Sieger und die vorletzten Sieger in dem Sinne im Jahr 2021 und 2022 Paul Miller Racing in Long Beach ungeschlagen, in Anführungszeichen nur auf 3, aber das hat man gerne im Rennen auch mal umgedreht. Schlecht hingegen lief es dann tatsächlich für Autos von AO Racing und auch für den Racers Edge Acura. Dort musste man tatsächlich vor der Brenn die Segel streichen nach dem Unfall im Qualifying. Blicken damit direkt aufs Rennen und hatten eine Startphase, die mehr als nur chaotisch war. Sebastian Bourdais direkt am Anfang wollte alles geben, wollte direkt auf die zweite Position gehen und damit das Auto von Tom Blomqvist angreifen, hat aber nicht ganz so funktioniert. Beim Anbremsen verlor der Franzose das Auto, überstürzt, schlug ein, das gar nicht mal so allzu heftig tatsächlich. Der Kontakt mit der Mauer war dann doch relativ sanft. Natürlich muss man sehen, mit was für einem Speed der abgeflogen ist, aber tatsächlich habe ich mich gewundert, warum dieses Auto nicht mehr weitergefahren ist, ob Sebastian Bourdais dieses Auto einfach nicht mehr zum Laufen bekommen hat. Das, je nachdem, so eine Frage an dem Damage des Fahrzeugs, konnte man das tatsächlich wirklich nicht festmachen, denn hätte man einfach die Nase getauscht, dann wäre man weitergefahren. Auch irgendwie ein Schlag direkt mit der Lenkung sah jetzt nicht danach aus. Also das war im Endeffekt ein schöner Kontakt mit Nase voran, mit der Mauer. Aber sonst war eine Weiterfahrt eigentlich möglich bei der 01. Von daher ziemlich überraschend. Unglücklich lief es dann für Tom Blomqvist. Der wurde noch so ein bisschen getroffen von dem Auto von BMW, das Auto mit der Nummer 25, müsste es gewesen sein. Dort, ja, war einfach nicht viel Platz. Da wollte man sicherlich diesen Kontakt natürlich vermeiden. Dort der Acura auch gefühlt ein bisschen früh reingezogen. Aber ich glaube, das lässt sich einfach als Rennunfall werten. Hätte man natürlich eine Strafe bekommen, wäre man da nicht allzu unglücklich gewesen. Oder hätte man sicherlich das Ganze schweren Herzens auch akzeptieren müssen. Eine Strafe wäre aber, je nachdem, teilweise sogar nicht, ja, was heißt unverdient, aber eine Strafe wäre sicherlich nicht unwahrscheinlich gewesen. Aber die Amerikaner da hingegen immer ein bisschen lockerer angeht, vor allen Dingen, da es ja eine Startphase war und gerne auch mal krachen kann. Krachen hat es auch im Rennen dann später zwischen, nachdem die Full-Cost-Rallye-Phase dann rauskam, zwischen der GTD-Klasse, das Auto mit Inception Racing war dort das Opfer, da war der Wagen von Turner Motorsport dann direkt daran beteiligt. Das Auto ja, was ja von der GTD-Pro-Klasse in der Langstreckenversion ja immer auf die GTD-Klasse wechselt. Dort ist man ja in dem Sinne beteiligt gewesen, der Wagen mit der Nummer und 96. Dort hat man direkt auch diese Straße, nicht 96, sondern 97, Orbelin und Hull, die sich dort den Kontakt erarbeitet haben mit dem Inception-Auto mit Erieb und Schandorf und dort fast zu einer kompletten Blockierung der Strecke gesorgt hat, also war fast eine weitere Full-Course-Yellow-Phase da vonnöten. Interessant aber hingegen war es eigentlich, wie sich in der GTD-Klasse dieses Rennen ereilt hat, denn eigentlich sah es nicht aus tatsächlich, dass sich Brian Sellers und Madison Snow irgendwie nach vorne arbeiten. Da hatte man tatsächlich eher den Eindruck, dass sich Roman de Angelis und Marco Sørensen dann doch einen einfachen Sieg hineinarbeiten. Aber mit einer anderen Rennstrategie und mit einem späteren Boxenstopp ist man tatsächlich bei Paul Miller Racing da durchgekommen und konnte sich verteidigen gegenüber dem Auto von dem Part of Racing Team, Roman de Angelis und Marco Sørensen damit kaum Chance, sich dort irgendwie vorbeizuarbeiten. Für Fenty Montecarlo und Alan Tielitz mussten über die Renndistanz tatsächlich abreißen lassen. Man konnte da nicht unbedingt weiter angehen. Ähnlich lief es da hingegen auch für Mike Skeen und Mick Grenier. Platz 4 sprang da am Ende hinaus und für Russell Ward und Philip Ellis war es dann ähnlicher der Fall. Und da muss man wirklich sagen, eine starke Leistung von BMW und Paul Miller Racing, dass man sich da so eine Leistung auch ja wieder erarbeitet hat. Man kann dann sagen, sind fast schon die Könige von Long Beach, wenn man überlegt, 2021 gewonnen, 2022 gewonnen und 2023 gewonnen. Wenn sie das nächstes Jahr nochmal holen, dann ist man 4 Jahre siegreich und damit auch ungeschlagen. Das wäre eine Serie, ich glaube, von Long Beach, wo Faktoren mit Unfällen, mit Kontakten, mit Verkehr teilweise ja noch eine verrücktere Rolle spielen. Als alles andere ist das schon ziemlich, ziemlich, ziemlich stark. Und von daher wäre das ziemlich gut, wenn man das in dem Sinne so auch ja noch schaffen kann, wenn man diese Balance, dieser Dominanz da auch sicherlich noch halten kann. Das wäre ziemlich interessant, muss man dazu sagen. In der GTD Pro hingegen war es ein fast ungefährdeter Sieg für Jack Horsford und Ben Burnicoat. Die haben sich da durchgesetzt gegenüber dem Corvette Racing C8R mit Garcia und Taylor und Klaus Bachler und Patrick Pilet machten Platz 3 dann komplett mit dem Podium. Ross Gunn, Alex Riveros auf 4 und Dani Roncadella und Jules Knorr auf Platz 5. Nur sogar mit einer Runde Rückstand, da lief gar nichts zusammen bei der WeatherTech Racing Mannschaft. Schauen explizit auf die GTP-Klasse, dort viele Fights, viele Ungereimtheiten, die da tatsächlich auf passiert sind. Dort muss man auch sagen, ein Rennen, was wie immer spannend, knapp und unglaublich kurios war, wenn man überlegt, dass man dort zwei Stoppstrategien gesehen hat, zwar von der Mannschaft rund um Whelan Engineering, also dort das Auto von Pipo Derani, aber so wirklich aufgegangen ist das Ganze ja nicht, denn diese Zwei-Stopp-Strategie, die man dort gefahren hat, ja, das hat sich eher als Ente herausgestellt. Man ist ja gestartet mit Alex Sims, nicht unbedingt so erfahren, wie man meint, auf den Strecken von Long Beach. Deshalb ist man schnell gewechselt auf Pipo Derani, aber der konnte es tatsächlich nicht unbedingt herausfahren. Wie denn auch, wenn man erstmal das komplette Feld quasi durchfahren muss, eine Runde Rückstand hat oder in dem Sinne ja wirklich diese Runde Rückstand hat und sich erstmal da nach vorne durchschlagen muss. Ist das ja fast eine unlösbare Laufgabe, vor allen Dingen, wenn man da überlegt, dass man ja es eigentlich auch nicht zum Ende durchschaffen kann, also auch diese Zwei-Stopp-Strategie fahren muss, ist es eigentlich wirklich etwas, was kaum möglich ist, dort wirklich auch durchzuziehen. Schauen wir dahingegen einmal auf die Spitze. Und da war ja eine wirklich starke Anfangsphase, auch wie immer von, ja, von Philippe Albuquerque, 1:13.298, der das Rennen ja da angeführt hat, Porsche dahinter mit 1:13.408, 1:13.5 von BMW mit der 25, Platz, mit der, ja genau, mit der 25 die 7, dann mit einer 13.6 und BMW mit der 24 mit einer 1:13.7. Und dort ja in dem Sinne ähnliche Pace tatsächlich gegangen. In der Anfangsphase tatsächlich Pipo Derani noch mal ein bisschen schneller gefahren als Tom Blomqvist und auch als Philippe Albuquerque, aber der musste ja grundsätzlich schon viel aufholen. Also war das in dem Sinne, wie gesagt, schon eine unlösbare Aufgabe. Über das Rennen gesehen her hatten wir ja unglaublich viel zu bereden, denn allein der Kampf von BMW so ein bisschen nach vorne, natürlich auch von Porsche gegenüber Acura. Dann haben wir auch noch den Kontakt zwischen dem BMW und dem Porsche. Also das war in dem Sinne ein so verrücktes Rennen. Also da muss man wirklich sagen, das solltet ihr euch gerne nochmal anschauen und allein auch diese Schlussphase war extrem stark nach dem Kontakt eben, wie gesagt, von Conor De Filippi gegenüber dem Acura, nicht gegenüber dem Porsche, Entschuldigung, da habe ich mich ein bisschen vertan, hat er sich ja nochmal nach vorne gefahren und da war es tatsächlich dann ein Dreikampf um die Spitze, Matthew Jaminet, Ricky Taylor und Conor De Filippi. Matthew Jaminet ein bisschen später in die Box gefahren als alle anderen und hat sich damit nach vorne gespült. Ricky Taylor mit der Angriffsphase dann Richtung nach vorne, aber hat es dann in der Endphase, ja, zwei Runden vor Schluss einfach zu, ja, übertrieben und in Kurve 1 etwas versucht, was einfach nicht funktioniert, ist eingeschlagen, zu spät gebremst, ähnlich eigentlich wie Sebastian Bourdais, hat zwar noch halb die Kurve geschafft, aber nicht ganz. Von daher war dann der Sieg für Matthew Jaminet sicher, Conor De Filippi auf Platz 2 und für Matt Campbell Platz 3, damit war es eine komplette deutsche Herstellerwertung auf dem Podium. In der GTP-Klasse gab es seit langem nicht mehr in der IMSA, von daher ein historisches Rennen, muss man wirklich sagen, was sicherlich da auch vielen Leuten noch in Gedanken hält. Also dafür, dass es dann nach einem anstrengenden Nürburgring-Langstreckenrennen war und sich das auch dann nochmal abends anzuschauen, war wirklich sehr, sehr schön und war einfach nur, oder zeigt einfach nur, wie toll diese IMSA World Tech Sports Car Championship ist. Zu dem Rennen viel taktisch müssen wir eigentlich gar nicht sagen, denn wie gesagt, Long Beach hat seine eigenen Gesetze, da waren in dem Sinne die Kuriositäten zwischen Kontakt, Comebacks und sowas natürlich extrem interessant dann nochmal zu sehen. Wie gesagt, ein Rennen, wenn ihr es könnt, die IMSA lädt da die Rennen gerne nochmal hoch, da auch mal die Augen drauf halten, wenn es da nochmal gezeigt wird. Da auf jeden Fall lohnt es sich reinzugucken, wenn es denn dann nicht gesehen habt. Also war ein sehr, sehr spannendes Rennen, um das nochmal festzuhalten. In der Sprint Cup Wertung, da es ja das erste Rennen gibt, haben wir da nicht viel zu sagen. Dort ist es im Endeffekt ja auch für alle Klassen, die wir dort haben, zumindest in der GTD-Klasse, die ja die Sprint-Cup-Wertung beinhaltet, ist es ja in dem Sinne der Rennausgang. In der Meisterschaft der GTP-Klasse hat sich aktuell aber haben sich die Porsches durchgesetzt. Matthew Jaminet und Nick Tandy, die vorne sind, Alex Sims und Pipo Derani mussten damit den Vorsprung walten lassen. Ein Punkt dahinter jetzt zu führenden Positionen. Felipe Albuquerque und Ricky Taylor dahinter mit 20 Punkten und Conor De Filippi und Nicky Ellolee mit 934 Punkten, also in dem Sinne 21 Punkte dahinter. Also da ist, wie gesagt, alles möglich bei 350 Punkten pro Sieg, 25 dann auch nochmal, oder besser gesagt, wenn wir da nochmal drauf schauen, 35 Punkte auf die Pole Position ist da mehr als nur alles möglich. Also es bleibt spannend in der Survival Tech Sports Car Championship, machen ja in dem Sinne weiter mit dem Rennen von Laguna Seca in gut 22 Tagen, haben also erstmal ein bisschen Pause von der IMSA World Tech Sports Car Championship, aber da sicherlich wird es weiter entspannt sein. Also da, das Rennen von Long Beach hat immer noch Nachwirkungen und das würde es sicherlich auch haben. Sportlicher Seite, zum Glück. Machen ein kurzes Päuschen und gehen damit rein in die Nürburgring Langstreckenserie, zeigen dann auf, wie es so zum Sieg kam des BMW Junior Teams, haben natürlich auch wieder die Stimmen und alles zu dem Lauf 3 des der Nürburgring Langstreckenserie, besser gesagt der Lauf vor dem 24-Stunden-Rennen, der hieß 54. Adenauer ADAC Rundstreckentrophy und damit machen wir gleich weiter. Kurzes Päuschen. Hier im GT-Talk auf sportpodcast.de.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert, von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der Besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt. Überall, wo es Podcasts gibt.
Zurück aus der Pause hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de und wir schauen auf den 54. oder auf das 54. ADAC Rundstreckentrophy. Das war der 54. Adenauer ADAC Rundstreckentrophy, um genauer zu sein, das eben NLS 3 bildet. Das war das letzte Rennen vor dem 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring und war in dem Sinne etwas, was natürlich besonders ist. Vor allen Dingen besonders, wenn natürlich viele Rennen gleichzeitig sind. Zum Beispiel war ja für, wir haben es ja schon angesprochen, für einige Fahrer ist nicht möglich dabei zu sein, wie zum Beispiel Kevin Estre, der war nicht da, wie zum Beispiel aus der Porsche-Fraktion ebenfalls nicht da, Thomas Preining bei den TTM-Testfahrten, da waren tatsächlich Leute da, wie zum Beispiel jetzt Marco Wittmann, den haben wir gleich noch tatsächlich hier zu hören, der am Samstag vor Ort war am Nürburgring und dann am Sonntag nach Spielberg gereist ist. Und das war ja ein Wochenende in dem Sinne, wo natürlich eine Vorbereitung für ein 24-Stunden-Rennen, vor allem wenn es um eine finale Vorbereitung geht, natürlich extrem schwierig fällt, natürlich wenn auch andere Hauptprogramme da natürlich zum Tragen kommen. Schauen natürlich noch auf das, was in dem Sinne vor dem Rennen passiert ist. Vor dem Rennen natürlich das Qualifying. Und da war es natürlich wieder super, super, super knapp. Denn da hat man wirklich in dem Sinne gesehen, was alle können. Das bestätigten mir auch in dem Sinne die Fahrer. Nicht nur im Interview, sondern auch grundsätzlich, dass man da im Qualifying natürlich dort die Leistung gesehen hat, die man dort auch wirklich gezeigt hat. Auf Pole war das Auto von Sheldon van der Linde und Dries van Thor, das Auto mit der 98, dort der Wagen mit der 751852 unterwegs gewesen, dahinter das BMW Junior Team mit Harper, Hesse, Verhaken und dann der Scherer Sport PHX Audi mit Vincent Kolb und Frank Stippler. Alle drei Autos innerhalb in dem Sinne von 1,5 Sekunden, wenn wir auch noch dazu nehmen den Vierplatzierten Walkenhorst Motorsport BMW mit Jakub Gemaschek und Jesse Krohn und auf Platz 5 mit 2,3 Sekunden, also alles auch noch super knapp zu sehen, Christopher Mies, Christopher Hase und Patrick Niederhauser mit dem Land Audi. Nächster Audi dann direkt schon auf 6, das Fahrzeug mit Michele Beretta, Markus Winkelock und auf 7 dann Marco Wittmann, Maxi Mörte und auf 8 Raffaele Marcello, Jordan Love, dann das beste Auto von dem Hause Mercedes-AMG, der Mercedes-AMG Team Bildstein, 3 Sekunden ist man dort hinter mit einer 754,8. dahinter direkt schon eine ganze Mercedes Armada mit Adam Christodoulou, Maximilian Götz und Fabian Schiller und auch das Schwesterfahrzeug mit der 9 auf 10 zu sehen, direkt dahinter. Falcon Motorsports, grundsätzlich Porsche, muss man sagen, tat sich im Qualifying etwas schwer. Natürlich war dort der Verkehr sicherlich auch noch da eine Rolle. 3,930 Sekunden dahinter, dann auf Platz 11. Aber ich glaube, dass so, das Qualifying in dem Sinne, wenn man überlegt, dass man bei Platz 19 erst bei 8-Minuten-Marke anfängt, und das waren früher teilweise Top-Pole-Zeiten, sieht man, was für eine Competition da auch herrscht. Blicken natürlich dann jetzt aufs Rennen und gehen damit direkt auf die Startaufstellung hinüber, schauen damit wieder direkt in dem Sinne auf unser Thema, was wir vorher schon angesprochen haben. DTM-Testfahrten, da kommen wir kurz noch zum Ende der Sendung dazu noch, war natürlich auch, und da haben wir gesprochen mit Marco Wittmann, und der war ja da doch eigentlich ganz happy am Nürburgring zu sein, denn so Wunder, am DTM-Testort Spielberg hat es nämlich ja rund um die Region tatsächlich noch geschneit. Und wir hören erstmal Marco Wittmann und schätzen das Ganze mal so ein bisschen ein, aber er war, sag es mal so, nicht ganz unzufrieden, dass er Samstag zumindest am Nürburgring war.
Überhaupt nicht ärgerlich. Warum soll es ärgerlich sein? Ich meine, wir sind hier in der Eifel, schönste Wetter, besser als in Spielberg. Also ich traue dem nicht hinterher, und ein bisschen schade vom ADAC, dass man den Testlager aufs Wochenende gelegt hat. Aber gut, betrifft mich, Sheldon und Maro in erster Linie. Aber gut, wir fliegen heute Abend nach Spielberg und dann können wir wenigstens am Sonntag noch fahren.
Also greift ihr dann morgen an zum Rennen, startet in Reihe 4. Wie aussichtsreich ist da die Position? Beim letzten Mal ja Pech gehabt mit dem Auto.
Ja gut, wobei ich das letzte Mal auf der 98
genau,
war,
ja.
Was ich ja auch üblicherweise fahre, auch beim 24er sitze ich auf der 98, eben aufgrund der Fahrerkonstellation heute mit Maxim auf der 99. Dementsprechend alles gut, Qualifying war sehr gut, ich meine, Schwesterauto steht auf 1, wie auf 7. Letztlich ist es auch klar im Qualifying, wenn du die Zeitenabstände siehst, wie eng es ist, kommt es natürlich auch darauf an, hast du eine freie Runde, wie kommst du durch den Verkehr durch. Ist eh brutal, ja, wenn du siehst, dass du mit 8 Minuten auf Platz 20 stehst. Ist einfach Wahnsinn, extrem hohe Competition, und dementsprechend ist da alles drin, auch von 7. Und wir schauen einfach, dass wir ein sauberes Rennen haben. In erster Linie ist ja für uns wichtig, eine saubere und gute Vorbereitung fürs 24er zu haben.
Also seid ihr gut vorbereitet fürs 24er, dann auch nächstes Wochenende mit den Qualifiers?
Ja gut, das Qualifiers waren wir nicht, weil wir GTWC-Auftakt in Monza haben.
Genau.
Dementsprechend halt NLS 1 bis 3. Und ja, ich meine, bis jetzt schaut es gut aus. Die BMWs sehen da relativ komfortabel vorne aus. Wie es dann am 24er ist, werden wir sehen.
Keine Frage, die Frage am Anfang ein bisschen fies gestellt, noch so ein bisschen Entschuldigung aus meiner Richtung an Marco Wittmann, wenn du es hörst, Grüße. Ja, natürlich, dass man da dieses, das haben wir ja letzte Woche ja schon angesprochen, dass man da die DTM-Testfahrten und natürlich auch mehrere Events, natürlich auch unabhängig von der Nürburgring-Langstrecken-Serie, natürlich auch mit der WEC so ein bisschen natürlich gleichzeitig setzt, ist unglücklich, vor allem wenn man sagt, man kann eigentlich auch in der Woche testen. Aber natürlich liegt es natürlich auch immer an der Strecke. Bei der DTM hat es ja auch unterschiedliche Gründe, warum man dort in Spielberg getestet hat. Aber interessant, was er gesagt hat, BMW grundsätzlich ja ganz gut aufgestellt, sagte in dem Sinne ja auch, es sieht dann doch ganz gut komfortabel aus, natürlich zeigt man da, oder man hat ja auch ganz gut im Qualifying gesehen, was die Autos können, von daher ja auch mal ganz interessant, was man dort auch zu hören bekommt von den unterschiedlichen Fahrern. Haben natürlich auch noch versucht, mit Mercedes-Jungs zu reden, das haben wir im Starting Grid tatsächlich nicht hinbekommen, von daher wäre es da auch nochmal interessant gewesen, tatsächlich kamen die ein bisschen spät hinein. Und von daher war es da interessant, und zwar nochmal wichtig, Eindrücke auch natürlich auch von der Strecke zu sammeln. Von daher das in dem Bezug nicht möglich gewesen. Versuchen natürlich dann nochmal in Zukunft auch im Rahmen des 24-Stunden-Renns natürlich dann nochmal nachzuholen, wenn es wichtig wird. Haben aber dann natürlich auch noch mit den Kollegen von Audi gesprochen. Da interessant hingegen ist ja dann die Personalie, wenn man das so sieht, von Car Collection, denn das Auto, was im Starting Grid tatsächlich an etwas weiter hinten starteten, musste aufgrund der Positionierung der Österreicher Max Hofer und der Deutsche Dennis Marshall auf dem Auto zu sehen. Das Audi Sport Team Car Collection mit Platz 13, 7,56,0, 4 Sekunden dort hinter. Wie gesagt, eine enge Competition. Und so ganz zufrieden war man aktuell zwar immer noch nicht, aber aus Sicht des Österreichers Max Hofer geht's in die richtige Richtung. Man ist ja auch noch das jüngste Audi-Glied in dem Sinne, was ja dann bei den 24 Stunden vom Nürburgring an den Start geht. Bisher dieses Jahr jetzt mit dem Audi-Werkswagen mit Car Collection am Start. Vorbereitung mit Jill Magnus und Dennis Marshall. Wie läuft's aktuell?
Durchwachsen, wenig Runden bis jetzt, aufgrund ja bei den Tests bis jetzt immer schlechtes Wetter, Regen, Schnee. Jetzt so die ersten richtigen Runden gestern bekommen mal. Heute im Qualifying keinen Kontakt gehabt mit einem langsamen Auto, deswegen bis jetzt durchwachsen, aber wir sind guter Dinge, dass trotzdem die Vorbereitung schlussendlich fürs 24-Stunden-Rennen ausreicht und gut wird.
Also würde euch heute das Rennen entgegenkommen, wenn es mal komplett trocken bleiben würde?
Auf alle Fälle, ja, auch für uns Fahrer, wir sind das jüngste Auto, Erfahrung sammeln im Trockenen und auch für Setup einfach wirklich noch ein paar Sachen testen können, Erfahrungswerte sammeln auf den verschiedenen Reifen.
Ja. Audi sieht ja auch mit BMW ganz gut aus. Wie viel Hoffnung macht man sich da natürlich auch fürs 24-Stunden-Rennen?
Schwere Frage, man weiß nie, wer was zeigt derzeit. Wir wissen aber, dass wir nicht so schlecht aufgestellt sind, aber auch nicht am besten. Also wir können um den Siegstand jetzt kämpfen, aber da muss wirklich alles perfekt laufen.
Für Sie war es in dem Sinne einfach wichtig, den Kilometer zu sammeln und das Setup abzustimmen. Man war, wie schon erwähnt, nicht allzufrieden. Man weiß aber, wo man steht. War natürlich auch die schwierige Frage, natürlich, wie Audi selber steht. Ich glaube, aus deren Sicht kann man das natürlich nicht selber unbedingt so beantworten, denn natürlich schwierig etwas zu beantworten, wie es um andere Hersteller steht, wenn nicht sogar um seine eigene Marke, wenn man noch selber so ein bisschen nicht weiß, wo man vielleicht steht, wo man noch so ein bisschen eruieren muss. Natürlich auch mit einem mit Teamkollegen wie zum Beispiel Jill Magnus, der ja mit seiner ersten Einsätze natürlich auf so ein GT3-Fahrzeug dann auf der Nordschleife macht, jetzt dann im Rahmen des 24-Stunden-Rennens. Von daher sicherlich da auch nochmal deutlich interessanter, wie es dort ausschaut. Aber natürlich nochmal sehr interessant, was Max Hofer uns da für Einblicke geliefert hat. Beim letzten Rennen ja erfolgreich war es ja auch für das Team rund um Walkenhorst Motorsport, die ja im Starting Grid auf Platz 4 stehen und standen mit Jakub Kemaciak und Jesse Krohn. Der Finne stand uns Rede und Antwort und hat noch so ein bisschen Einblicke geliefert, zumindest was BMW kann und ja, da noch vielleicht so ein bisschen möglich ist, da man natürlich auch noch mit einer speziellen Mischung unterwegs ist, denn wie andere BMWs ist man ja nicht auf Michelin unterwegs, sondern auf Yokohama. Das ist ja schon weit bekannt. Aber jetzt eben dazu mal selber zu hören, Jesse Krohn, was er dazu zu sagen hat, auch gerade mit diesem Sieg im Rücken im Starting Grid.
One last time round with Kuba. Yeah. Yokohama tires working probably well, mentioned last time. Qualifying running pretty well with row three. How's it going for today?
Very good. Always when you're in the top five, you can be happy. The further up you qualify, obviously the race is going to be easier and you're going to have more options. I'm happy where we are. Obviously great lap from the two other BMWs at the end who ended up going a little bit faster than us. But we're happy because we didn't use another set of tyres. We used just one set for the whole thing and we did our best lap in the beginning when it was still very busy on track. So in that sense, I'm really happy with how things went. And it should be a good race.
BMW looking overall pretty strong. Does this mean much for the 24 hours? Like maybe other manufacturers pokering for the 24 hours? Like you are not pokering, or you're showing all the potential of this car?
No, we've shown over the last few years that we show what we have in the races leading up to the 24, and there's no playing around, it doesn't help the system. And I can't comment on other guys what they do, but clearly we can only focus on ourselves and make sure that we do our best. And also it helps us when we don't you know play around to develop the car to really know what we have and how we can, you know, manage the balance of the car and everything. So yeah, everybody knows what we have, but it's difficult to say what the other guys have.
For the race, you're going to try the victory again?
Of course, that's always the goal, but ultimately, like the prep races, we need to collect data, we need all the mileage. You don't need to take huge risk out there. So ultimately, we just need to finish the race, learn as much as we can, because the big one is what matters. If we can win, great, we're going to aim for it, but we're not going to do anything crazy to force it, let's say.
Sagt er natürlich ganz klar, dass man da dass er natürlich sich kein Bild machen kann von anderen Herstellern. Sagt aber auch ähnlich wie im Endeffekt andere, wie zum Beispiel Marco Wittmann, den wir hier auch hatten, dass alle in dem Sinne zeigen konnten im Qualifying, wo man steht. Und das war natürlich ziemlich interessant, was man natürlich dort in dem Bezug noch zu sagen hatte. Schauen damit direkt aufs Rennen und natürlich auf die spannende und die kuriose Startphase, die wir dort hatten. Das BMW Junior Team und Rowe dort in Richtung Kurve 1 dort unterwegs gewesen, aber für den kurz angesprochenen Jakub Gemaciak und Jesse Krohn lief es nicht ganz so gut. Man war in Turn 1 ähnlich wie im Endeffekt die ganze Startreihe 1, also das Rowe-Fahrzeug und der Junior-Team BMW ziemlich weit, und ähnlich weit lief es dann auch für den zweiten Rowe und dann auch für das Walkenhorst-Auto. Die kollidierten miteinander, und Pech tatsächlich dann nochmal für Walkenhorst, dass man mit dem Getspeed-Mercedes kollidiert ist, und damit war es dann relativ schnell vorbei. Schaden dann an der Front, und der musste dann auch repariert werden. Da haben wir uns auch nochmal an den Schaden rangemacht, und der sah ja dann doch sehr heftig aus. Dabei war natürlich auf eine direkte Weiterfahrt nicht zu denken. Interessant hingegen war in der Startphase, dass sich Audi mit dem Auto mit der Nummer 5 da ziemlich stark nach vorne hin erarbeiten konnte. Das war ja das Auto mit Vincent Kolb und Frank Stippler, die sich damit aufgrund dieses Startschlamassels, aufgrund dessen, dass sich ja auch viele so weit in Turn 1 gewagt haben, ein bisschen verkalkuliert haben. Und eben für Frank Stippler lief es dann in der Anfangsphase ziemlich gut. Man konnte tatsächlich das Auto mit Sheldon van der Linde überholen. Man hat sich sogar auch einen ganz guten Gap zwischenzeitlich arbeiten können. In Runde Nummer 3, 3,8 Sekunden. Da hatte man zeitweise den Eindruck, dass sich der Audi absetzen konnte, war aber in dem Sinne nicht unbedingt so. Das hielte zwar bis zum Boxenstopp dann dadurch an, bis dann auch alle anderen in die Box kamen. Das war ja Runde 7 der Fall. Führend hingegen war ja nach den Boxenstopp-Phasen der Wagen mit der Nummer 9, Maro Engel, und auch das Schwesterfahrzeug mit Fabian Schiller, eher gesagt die 12, war ja in dem Sinne in Führung, da das Auto ja dann später ausgefallen. 4,7 Sekunden hatte man da Vorsprung, aufgrund dessen, dass man ja auch sehr früh in die Box gegangen ist. Nach 4 Runden war es dann tatsächlich der Fall für die Getspeed-Mannschaft mit der Nummer 9. Wenn wir jetzt da schauen nochmal auf das Auto mit der Nummer 12, war es nach 3 Runden tatsächlich schon der Fall. Aber da tatsächlich dann der Boxenstopp ein bisschen anders getimt. Andere hingegen sind da haben wir auch schon unterschiedliche Konstellationen gesehen. 6 Runden ist anscheinend zumindest bei BMW so ein bisschen der Key, zumindest beim Junior-Team. 6, 8, 8, 7 ist man dort gefahren, beziehungsweise dann eben zu Ende gefahren mit diesen 7 Runden. Das ist man bei Rowe anders gefahren, genauso wie bei Land, die ja das Rennergebnis damit da beschlossen haben, mit 7, 7, 7, 8 Runden und dann dem letzten Stint zu Ende gefahren. Das hat man bei Rowe Racing mit der 98 anders gemacht, mit 6, 7, 8, 7, also auch eben so zu Ende gefahren. Und andere wie Falken Motorsport sind 7, 8, 8, gefahren, also zum Ende hin eben diesen kürzeren Stint in Anführungszeichen haben, dann standen dann dadurch ein bisschen kürzer an der Box. Fricadelli Racing zwischenzeitlich ja auch ziemlich stark, aufgrund dessen, dass man ja auch an der Box ein bisschen was anders gemacht hat, dass man ja auch eben diese 6 Runden gefahren ist. David Pittard hat natürlich auch eine große Rolle da gespielt, die man da größtenteils dann auch gemerkt hat auf diesem Auto. Starke Zeiten auch gefahren hat mit einer 7,57,6 im Durchschnitt. Das war somit einer der stärksten Durchschnitts, die wir dort im Rennen dann auch gesehen haben. Das zum Ende hin hat es ja nicht gereicht, aber zeigt so ein bisschen natürlich auch das Potenzial des Ferraris. Nach Boxenstopp bereinigt sah es dann so aus, zwischenzeitlich und zur Hälfte des Rennens dann vorne der BMW von Daniel Harper und David Pittard dann auf Platz 2 mit dem Fricadelli Ferrari, auf Platz 3 Lawrence Vanthoor mit 8 Sekunden Abstand. Der kämpfte hingegen dann gegenüber den Falken Motorsport Porsche von Nico Menzel. Wenn wir weiter aufs Rennen schauen, hat sich das so ein bisschen verfestigt. Ferrari durch den zweiten Boxenstopp und den Fahrerwechsel auf Felipe Lazar ein bisschen verloren, das muss man schon sagen. Aber zeigt hingegen aber dennoch trotzdem, wie stark Ferrari ist. Wie gesagt, man hat diese Fahrerpaarung. Man hat im Endeffekt ja auch so das nötige Backup natürlich auch von Ferrari seitens aus. Und von daher, warum nicht? Also man würde es der Fricadelli-Mannschaft eigentlich fast schon gönnen, wenn man da gutes Abschneiden beim 24-Stunden-Rennen hat, denn man ist durch schwierige Zeiten gegangen mit dem Tod natürlich von Sabine Schmitz und jetzt natürlich auch den Wechsel dann mit dem kurzzeitigen Ende des GT3-Projekts dann auch mit Porsche, jetzt wieder zurück mit Ferrari, und das würde in dem Sinne auch zeigen, wie stark dann eben auch Fricadelli Racing ist. Schauen wir nochmal kurz oder schauen wieder zurück auf das Rennen und sind bei der 2 Stunden 16 Marke angelangt. Dort ja dann kurzzeitig aufgrund der Boxenstops vorne Nico Menzel, aber die auch ähnlich ein starkes Rennen gefahren, in dem Sinne wie der restliche Zug von Porsche, muss man wirklich sagen. Falken ja in dem Sinne ja das einzig wirklich konkurrierende Team, aber man muss sagen, fast schon Falken das beste Team aus Sicht von Porsche, und dahingegen ist es fast schon ein bisschen zu erwarten, dass Falken, je nachdem, erstärkt, nicht wie aus den letzten Jahren so ein wenig hervorgeht. Im letzten Jahr musste man dann doch so gefühlt ein bisschen federn lassen. Das sieht aber zumindest in diesem Jahr nicht so aus. Zwar wird, muss man natürlich auch sagen, Mantai sicherlich noch was im Petto haben, aber das wird man sicherlich dann auch bei den Qualifiers sehen. Da ist man dann am Start. Und genauso auch wie dann am dem Rennen von dem 24-Stunden-Rennen beziehungsweise auch über die Qualifying-Sessions hinaus. Und das Rennen besiegelte sich so ein bisschen dann dadurch, dass wir natürlich auch Fights hatten zwischen dem 99er und dem 98er BMW und natürlich mit dem Audi von Land. Hingegen unbeschwert konnte das BMW Junior Team nach vorne schießen aufgrund der Boxenstopp-Strategie, die man sich dort einfallen lassen hat und sich dadurch eben diesen Vorteil erarbeitet hat. Das war dann zwischen dem Fight zwischen Mathieu und Hase nicht der Fall. Dort war es sehr, sehr eng. Man hatte teilweise den Eindruck, dass der Audi da sich tatsächlich von Christopher Hase ein bisschen mehr einen Vorteil erarbeitet haben könne. Das sah aber zeitweise sehr stark nach aus, dass er sich dort auf Platz 2 setzen kann, hat aber tatsächlich in der 25. Runde, von der 25. auf der 26. Runde 4 Sekunden verloren, kann sicherlich auf Traffic gewesen sein, gab ja auch noch viele spannende Situationen, auch noch auf Überholmanöver auf der Döschinger Höhe, da hören wir ihn gleich noch zu, das hat das Landteam für uns eingefangen, da war, ziemlich knapp. Grundsätzlich gab es da einige Szenen, die auch zu Strafen geführt hat, wie zum Beispiel Gaining an Advantage, wo es dann tatsächlich für eine Penalty Lap gab oder sonstige Sachen, die es da dann zu vergeben waren. Eine kritische Situation gab es dann zwischenzeitlich ja auch zwischen der 99, zwischen dem Rowe BMW und eben diesem Land Audi, so ein bisschen mit Blocken, dieses Weaving, was man dort hat, dann im Zuge in Richtung Kesselchen, war zwischenzeitlich natürlich auch ein schwieriges Thema, denn natürlich, wenn man da jemanden die Spur extrem zumacht und auf die Wiese schickt, das hatten wir vor Jahren mal beim 24-Stunden-Rennen, gab es heftige Diskussionen und da möchte man natürlich auch so ein bisschen wachsam sein. Gab es keine Strafe für, aber sicherlich eine Verwarnung hätte es da sicherlich auch getan. Machen das Rennen aber dadurch komplett, wie gesagt, das BMW Junior Team ultra stark wieder unterwegs gewesen. Damit der dritte Sieg für BMW in dieser Saison 2023 bei der Nürburgring Langstreckenserie. Erstes Rennen Rowe Racing gewesen, die das Rennen damit entscheiden konnten mit dieser Doppelbesetzung Mateur Vantor. Beim zweiten Rennen ja Jakub Germaciak und Jesse Groen, die hatten jetzt eben in diesem Rennen nicht so viel Glück. Und eben jetzt das BMW Junior Team. Da fragt man sich natürlich, wer kann BMW in dem Zug stoppen? Ja, eigentlich nur Audi, wenn man das so auf dem Papier sieht. Porsche hingegen ein bisschen in Lauerstellung und von Mercedes haben wir kaum was gesehen. Da müssen wir natürlich auch noch zu diesem Rennen sagen, es gab einen frühen Kontakt und einen frühen Ausfall voraussichtlich und das ist sehr wahrscheinlich zwischen den beiden Mercedesen, nämlich dem 11er Mercedes von Schnitzelheim Racing und dem Mercedes AMG Team Bildstein mit Jordan Love, die nach der 24. oder die nach der 4. beziehungsweise nach der 5. Runde das vorzeitige Ende einläuten mussten und damit tatsächlich wenig Runden auf das Auto gedreht bekommen haben. Auch für die Jetspeed-Mannschaft war es ein bisschen ein schwieriges Rennen, denn dort beim letzten Mal ja schon das Auto verloren mit dem heftigen Einschlag von Jules Connor und dann jetzt auch wieder bei diesem Rennen Pech gehabt mit Adam Christodoulou, der nach 14 Runden, also bei der guten Hälfte des Rennens, tatsächlich auch auf der Strecke die Segel streichen musste. Also für Mercedes läuft zumindest in der Vorbereitung nicht allzu rund. Das sieht bei Audi, das sieht bei BMW, das sieht auch bei Porsche anders aus. Auch selbst, Underdogs nenne ich sie jetzt einfach mal, wie Ferrari läuft es dann doch ganz gut, wenn man überlegt, dass man dort das Rennen abgeschnitten hat mit einer durchaus sehr starken Position. Gehen da nochmal natürlich auf die Position hinein, die wir dort haben nach diesem Rennen Nummer 3 der NLS und sehen damit ein offizielles Rennergebnis im Gesamten. Wie gesagt, Junior Team, Rowe Racing, Audi Sport Team Land, klar. Dann Sheldon van der Linde, Dries Van Thor 4, 5, wie gesagt, Porsche mit Falken Motorsport, Nico Menzel, Sven Müller und Martin Raginger. Da war natürlich auch wichtig für Falken Kilometer zu sammeln, denn man hat ja eine Doppelbesetzung gefahren. Das Schwesterfahrzeug mit der 4 genauso besetzt wie das mit der 3, Menzel, Müller, Raginger. 6 eben für Frigadelli Racing, eine starke Phase da gefahren, auch im Rennen, wie gesagt, vorne konnte man sich da zeitweise auch ein bisschen behaupten mit David Pittard und Felipe Fernandez Laza, aber natürlich bis zum Ende hat man das nicht durchgehalten, aber Platz 6 da stark unterwegs gewesen. Vor dem Vincent Kolb und Frank Stippler Audi auf 7 und dann auf Platz 8 das Auto von mit Falken Motorsport, das Schwesterauto mit der 4. Dann der beste Mercedes auf 9 mit Maro Engel und Fabian Schiller. Und auf 10 mit der Top 10 machten dann komplett das Auto mit Frederik Verwisch, Timo Scheider und Mattia Drudi. WTM bei Renardi Racing auf 11, dann zu sehen mit Leonard Weiss, Indy Donci und Daniel Kaiwitz, Platz 12 und das erste Mal für Ferrari mit einem Sieg mit dem Auto war es in der Pro-RM-Klasse mit Christian Kohlhaas, Stefan Aust und Luca Ludwig, die für Ferrari den ersten Sieg in der Geschichte des 296 eingefahren haben. Audi Sport Team Car Collection mit Hofer und Marshall auf 13, 14 dann die Mannschaft von Porsche Sport Racing, Maxim Dummerei, Christoph Breuer und Mike David Ortmann und 15 das beste Auto aus der Cup 2, der Porsche 911 GT3 Cup mit Karl Krämer Racing mit Moritz Kranz, Christopher Brück auf der 15. Position unterwegs. Da gehen wir gleich nochmal natürlich explizit auf die Klassen hinein. Aber war wie gesagt ein Rennen gesehen, was wieder durchaus Spaß gemacht hat, um da natürlich in der GT3 einen Schluss zu ziehen. was viele Kuriositäten hatte und da ja wieder viele Geschichten natürlich dahinter zu schreiben. Das hat natürlich dann auch wieder die schreibende Presse viel dazu zu thematisieren. Da auch gerne mal natürlich an die Kollegen von Automotorsport Sportauto vorbeischauen. Da immer viel natürlich auch Eindrücke noch mehr von den Teams natürlich dort zu sehen. Dort werden wir natürlich auch nochmal explizit vor dem 24-Stunden-Rennen nochmals darauf eingehen. Aber wie gesagt, ein 24-Stunden-Rennen, was auch in diesem Jahr wahrscheinlich wieder sehr viel Spannung bereiten wird mit der GT3-Klasse. Schauen wir nochmal auf das Rennen in den Klassenergebnissen. Hatten da natürlich in den wichtigen Klassen, fangen da an in der VT2. Und da war es erfolgreich tatsächlich für die VW Scirocco-Mannschaft mit Matilda Racing, Michael Parz, Felix Schumann, Jürgen Nett und Joachim Nett gewinnen das Ganze vor dem Hyundai-Team mit Zielschau Hochwald bei Mertens Motorsport, mit Daniel Mertens, mit Christian Danisberger und Norbert Fischer. Der dritte Platz ging an die Hyundai Driving Experience, an Markus Wilhard, Michael Bohrer, mit Garrett Holters und Tobias Overbeck, also der erfahreneren Mannschaft von der Hyundai Driving Experience. Die US-Amerikaner mit IMSA Michelin Pilot Vergangenheit, mit Morsen Filippi, mit Harold Gottsacker und Michael Lewis auf der 4 und auf 5 dann das Auto von Timo Beuth, Leon Dreisler und Wolfgang Haug zu sehen. In der VT2 FWD, in der heckangetriebenen Klasse, war es für die Mannschaft von Daniel Zils, Oskar Sandberg und Philipp Leisen wieder eine, ja, dann doch ein ungefährdeter Sieg, muss man dazu sagen. SR Sorg Rennsport mit Björn Simon, mit Eduardo Bugane und Morin Gott auf Platz 2 unterwegs gewesen. Für die FK Performance Mannschaft war es ja ein Tag zum Vergessen, denn das Auto rund um Sindri Setas ja mit einem Schaden vorne rechts, dort das Rad weggegangen, das Ziel damit nicht gesehen und damit ein Streichergebnis in dem Sinne eingefahren, obwohl es ja dieses Streichergebnis gar nicht gibt. Und deshalb wird es ja auch schwierig sein, dann in Richtung Meisterschaft angreifen zu können, wenn nicht sogar gar unmöglich. Denn wie gesagt, es muss ja auch ein zählbares Ergebnis zu nennen sein. Jetzt kriegt man ja keine Punkte tatsächlich für DNF. Von daher wird es, wie gesagt, kaum möglich sein, dort in der Meisterschaft noch irgendwie großartig angreifen zu können. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass man dort einem Klassensieger da fungiert, der das ja fast schon mehr oder weniger dort dominiert. In der SP10-Klasse, in der GT4-Klasse haben wir Josh Burden, Eduardo Liberati und Martin Romp aus Estland mit dem KCMG Toyota Supra GT4. Die siegten vor dem FK Performance BMW von Nick Henke, Thorsten Wolter und Nick Wüsthagen, und der nächste Toyota sorgte direkt mit Platz 3 dafür, dass es eine doppelte Toyota-Podium wird, wenn man es genau nimmt, fast schon eine Toyota-BMW-Falance, denn dieser Supra in der Straßenversion ja ein halber BMW. Von daher haben die Münchner auch so ein bisschen Erfolg an dem Toyota Supra GT4. Michael Tichtner, Andreas Gülden und Lance David Arnold sorgten für den Erfolg für die Toyota Tires with Ring Racing Mannschaft mit dem zweiten Toyota Supra auf dem Podium in der SP10 GT4, die auch diesmal wieder stark besetzt war mit insgesamt 11 Fahrzeugen. Schauen wir dann weiter in die Cup-Klasse, beziehungsweise dann in die Cup 2, machen damit den Porsche Carrera Cup damit erstmal voll und bringen damit natürlich wichtige Punkte damit ein in dem Porsche Endurance Cup Klassen. Karl Krämer Racing war ja der Sieger mit Moritz Kranz und Christopher Brück mit 6 Sekunden Vorsprung. Wieder ein Rennen, was in der Carrera Cup Klasse stark und sehr viel Spaß gemacht hat. Das war ja Carlos Rivas, der so ein bisschen gesagt hat, es hat ein bisschen Carrera Cup Style. Und so war es im Endeffekt ja auch. Paul Hekama, Tim Scherbert und David Jahn, die sich damit eben mit Platz 2 begnügen mussten mit 6 Sekunden Abstand, was nach 4 Stunden gar nichts ist. Und Max Kruse Racing mit Nico Otto und Benjamin Leuchter auf Platz 3 unterwegs, 50 Sekunden. dahinter ist auch im Endeffekt nicht viel, wenn man das so sieht. Und für Porsche mit dem Team, mit Black Falcon Team Identica, mit Ben Bonagel, Noah Nagelzieg und Carlos Rivers eben vierter Platz ausgesprungen. Und für die Martol-Mannschaft mit Arne Hoffmeister und Reini Kofler auf 5. Und das sind Autos, die alle innerhalb von einer Minute und 10 Sekunden unterwegs waren. Also, wie gesagt, die Cup-2-Klasse wird sicherlich auch beim 24-Stunden-Rennen wieder einiges zu bieten haben. Das Auto, was ja als Porsche-Einsatzfahrzeug fungiert hat, die 129 hat ja das Ziel nicht gesehen, aber das war ja aufgrund dessen, dass man ja diesen Einsatz gefahren hat in der Cup-2-Wertung. In der Cup-3-Wertung war es die Simris Racing-Mannschaft mit Christopher Rink, Philipp Starschmidt und Francesco Merlini aus Italien, die sich den Sieg geholt haben. Mit SRS-Team Sorg Rennsport, mit Heiko Eichenberg, Patrick Grütter und Fabian Grosse auf 2 unterwegs gewesen. 21 Sekunden Abstand, etwas größerer Abstand oder etwas deutlicher Abstand in Richtung nach hinten. Hatte aber dann die Schmickler-Performance powered by Ravenol mit Horst Baumann und Stefan Schmickler, die sich mit Platz 3 einreiten. Platz 4 ging dann an Adrenalin Motorsport, Stefan Kruse, David Griesner und Florian Wolf. Und Platz 5 dann an die SS7 Dog Rennsport, an Stefan Bayer, Carlos Friedrich Kolb und Thorsten Kratz auf 5, die aber schon eine Runde Rückstand in der Cup 3, ein bisschen deutlicher das Ergebnis. Schauen aber dann auf die Meisterschaft in der VLN bzw. in die NLS hinein, auf die aktuellen Tabellenstände des Jahres 2023. Aktuell vorne Yannick Fübrich, Philipp Leisen, Sven Markert, Oskar Sandberg, Nils Steinberg und Daniel Zierlis. Alle punktgleich, alle jeweils ihre drei Rennen gewonnen. Dahinter Thorsten Bolter und Nid Wüsthagen. Einmal Platz 2, beziehungsweise Platz 3 in dem Sinne, hat es dann dazu geführt, dass man auf der insgesamt 7. Position landet. Denn es gibt ja, wie gesagt, 6 geteilte erste Plätze. Von daher geht es dann weiter eben mit diesem zweigeteilten 7. Platz mit Thorsten Wolter und Nick Wüstenhagen. Die Tabellenstände werden aber, wie gesagt, wichtig dann in Richtung natürlich des Ende des Jahres. Von dem Porsche Endurance Cup Wertung haben wir bisher noch kein Update, aber da informieren wir euch dann, wenn es soweit ist. Schauen nochmal hier in die Wertungen hinein, ob es dann natürlich weiterhin die aktuelle Tabelle gibt. Nein, gibt es bisher nicht, wenn ich das so sehe. Doch, gibt es tatsächlich. Neue Tabelle sieht wie folgt aus. Nico Otto und Benjamin Leuchter vorne in der Cup-2-Wertung. Christopher Brück, Moritz Kranz auf Platz 2 und Paul Hekammer und Tim Scherbert auf Platz 3. Aber wie gesagt, alles knapp beieinander. 7 Punkte trennen die ersten 3. Und da ist sogar noch ein Nuller dabei für Paul Hekammer und Tim Scherbert. Also von daher ist da in der Cup-2-Wertung noch einiges möglich. In der Cup-3-Wertung ist es da hingegen das Auto von Fabian Grosse und von Heiko Eichenberg und Patrick Grütter, die vorne sind. 56 Punkte liegt man dauert aktuell in der Hand und 16 Punkte ist man da vorne. Vorfindzuglauf für Marius Reuer und Moritz Oberheim, die auf Platz 2 liegen. Also da in der Porsche Endurance Cup Wertung auch noch viel zu gehen. Runden diese Folge noch ab mit etwas wenig DTM-Testfahrten. Haben am Wochenende gesehen, der ADAC hat ja auch sich nochmal Stellung bezogen, hat so ein bisschen ein Update gegeben, natürlich auch zu den Tickets, die ab sofort ja auch erhältlich sind, mit günstigen Preisen und familienfreundlichen Rabatten, die der ADAC da möglich macht. Man hat erste Partner vorgestellt, BWT geht wieder oder bleibt quasi dem ADAC enthalten, ja auch langjähriger Partner in der ADAC GT Masters, ja jetzt schon, geht damit in die ADAC Valence, damit der DTM auch weiterhin hinein. Man hat auch noch einen weiteren Partner mit der IG Group, die sich dort behandelt oder jetzt als Partner auftreten wird. Dekra bleibt an Bord bei der DTM, genauso wie Schaeffler, die das Ganze damit weiterhin auch begleiten werden. Schauen aber auf die Ergebnisse der Tests und da schauen wir auf die besten 10 der Testfahrten am Wochenende. War ja in der ersten Testsession am Samstag so, Dort vorne René Rast, Kelvin van der Linde und Ricardo Feller, 1.28.4.6.9, 1.28.4.8.1, also da nur Zehntel trennten die ersten beiden, genauso Ricardo Feller ziemlich knapp dran. Platz 4 David Schumacher, 1.28.7, Yusuf Ovega mit Platz 5 mit dem Mercedes mit 1.28.7.7.1, also alles noch ziemlich nah beieinander, vor allen Dingen, wenn man überlegt, die erste Test-Session natürlich auch noch am Samstag mit etwas weniger Beteiligung. Wenn wir da schauen auf den Samstag, war dort vorne Maro Engel. Ja, ähnlich knapp war es da im Endeffekt ja auch wie in Test-Session 1, dass man nur wenige Zehntel voneinander entfernt war. Diesmal Maro Engel vorne mit 28.117 und Sheldon van der Linde auf Platz 2 mit 1.28.138. Dahinter dann Ayun Maini auf Platz 3 mit 28.369. Viele schossen sich aber erstmal auf die Pirelli-Reifen ein. Viele haben damit noch nicht so viel Erfahrung. Klar, einige natürlich auch aus der GT World Challenge. Das wird sicherlich auch Erfahrung bringen, auch für die Leute, die in den Jahren RDC GT Masters sein, fahren sicherlich etwas, was eine Rolle spielt. Aber natürlich bei diesen Bedingungen, die jetzt auch nicht immer so optimal waren auf dem Red Bull Ring an diesem Wochenende, sicherlich interessant, wie dort die Fahrer dort performt haben. Schon jetzt an diesem Wochenende, vergangenen Wochenende der DTM-Testfahrten, geht ja in gut 4 Wochen dann los mit dem ersten Rennen auf der Motorsport-Arena in Oschersleben. Und damit war es das für uns in dem Sinne für den Mittwoch. Schauen am Freitag noch so ein bisschen auf das Rennwochenende hinaus mit der GT World Challenge und natürlich den 24-Stunden-Qualifiers. Das so ein wenig unser Update dann am Freitag. Wünsche euch da hingegen dann noch eine schöne Woche. Wir hören uns, wenn ihr mögt, am Freitag wieder. Bis dahin, ciao, tschüss und bye-bye und möge der Grip mit euch sein. Hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Der GT-Talk auf meinsportpodcast.de in Produktion von meinsportpodcast.de. Mit freundlicher Unterstützung von Virtual Racing School und Koplor. Redaktion Luca Storms und meinsportpodcast.de. Technische Unterstützung von Rode und Logitech. Neue Folgen erscheinen immer mittwochs und freitags. Weitere Informationen auf meinsportpodcast.de. GT Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast, wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt. Hier auf meinsportpodcast.de. Präsentiert von Virtual Racing School, dein Partner für Simracing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com. Virtual Racing School, das System für Champions.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.